sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Letzte Woche, da haben wir noch dieses Dreieck im Blick gehabt. Einerseits zwischen unserem Propheten Jona, hier. Gott mit seiner Leidenschaft und Liebe und Barmherzigkeit für uns Menschen und dann den anderen. Den anderen in Form von den Matrosen im Wasser oder beziehungsweise auf See und auch Ninive, der Stadt, zu der Jona gehen sollte. Heute in dieser Predigt, in diesem Kapitel, da geht es nur noch um die beiden, um Jona und seinen Gott. Die beiden haben ein bisschen was zu bereden. Das ist erstmal wichtiger als alles andere. Wir hören den ersten Vers.
Aus dem Buch Jona, Kapitel 2. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches.
Liebe Gemeinde, ich hatte einen Lateinlehrer, das war gleichzeitig der Direktor unserer Schule, und das war jemand, der unheimlich viel wusste. Ein Humanist, hochgebildet, und jemand, der sehr gerne erzählt hat. Und ganz ehrlich, wenn man keine Lust auf Latein hatte, es war so einfach. Man musste ihn nur irgendwas fragen zu irgendeiner griechischen Sage oder so, und die ganze Stunde war gelaufen. Wir haben dann kein Latein mehr gemacht. Und mein Vater hatte genau so einen Typen. Ein bisschen anders gestrickt, da ging es mir um Fußball, und mein Vater hat gesagt, montags Mathe, das war klar, du brauchtest nur nach Fußball fragen, nach den Ergebnissen des letzten Wochenendes, VfR Neumünster, und dann kein Mathe. Ihr Lieben, warum erzähle ich das? Weil mit dem Buch Jona kannst du es genauso tun, wie die Schüler, die dem Eigentlichen entkommen wollen. Du kannst dich in Diskussionen verstricken darüber, ob dieser Fisch ein echter Fisch war oder Gott ihn in diesem Moment geschaffen hat, ob es ein Wal war oder was auch immer, oder ob es nur eine Sage ist, ein Märchen. Du kannst dich darüber viel auseinandersetzen. Du kannst das liberal tun und dann deutlich machen, das ist nur ein Märchen. Du kannst das sehr fromm tun und genau das Gegenteil versuchen zu beweisen. Aber am Ende bist du ein bisschen so wie diese Schüler, die sagen, bloß kein Latein. Bloß nicht das, was Gott dir hier mit sagen möchte. Ich habe nichts dagegen, sich diese Fragen alle zu stellen. Was ist mit diesem Text eigentlich gemeint und welche Art von Text ist das? Das ist sicherlich sehr hilfreich. Aber Vorsicht. Vorsicht, wenn es darum geht, was Gott eigentlich mit dir bereden möchte durch dieses Buch. Und ich glaube, Gott war es sehr wichtig, dass dieses Buch in die Bibel gekommen ist, weil sein Heiliger Geist dir und mir und allen Menschen vor uns und nach uns durch dieses Buch so einiges sagen möchte. Ich kann mir vorstellen, Jona auf diesem Weg von der Reling zum Wasser, 2 Gedanken, steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich glaube, er hat so 2 Gedanken gehabt. Der erste Gedanke war, oh nein, ich ertrinke. Und ich vermute, dass er noch einen zweiten Gedanken gehabt hat. Und dieser zweite Gedanke war, ich glaube, ich habe das dumme Gefühl, dass ich jetzt irgendwie doch auf dem Weg nach Ninive bin. Und dann sagt das Platsch und er geht unter. Lange Zeit, liebe Gemeinde, habe ich gedacht, dieser Fisch, das ist eigentlich ein Feind. Der ist böse. Der ist eine Gefahr für Jona. Jetzt wird er auch noch aufgefressen. Ich kann mir vorstellen, dass Jona das am Anfang auch so gedacht hat, dass ihm das genauso vorgekommen ist, dass er in diesem nassen und dunklen Fischbauch so saß und gedacht hat, das ist das Ende. Aber wenn wir die Geschichte lesen, sehen wir, das ist ein liebevolles Sorgen Gottes für seinen Diener, für seinen Propheten, für seinen etwas schwierigen Jona. Er baut einen Rettungsraum auf, um diesen Jona herum. Dieses ganze Wasser, das Meer, das tobende Meer, das steht für uns Menschen für diese destruktive Urchaoskraft, die wir nicht gebändigt kriegen, die wir auch nicht regeln können und die letztlich uns versinken lässt. Und genau da hinein, in dieses lebensbedrohliche Urchaos, gibt Gott einen Rettungsschirm, einen Rettungsort um Jona herum. Und das wird Jona vielleicht im Laufe der Zeit auch so gegangen sein, oder aufgegangen sein, aber am Anfang sicherlich nicht. Aber wenn du in deine Bibel guckst, dann kannst du lesen von Noah. Auch da ganz viel Wasser auf die Erde und Gott macht einen Rettungsraum, einen Ort, der bewahrt vor dem, was nach unten zieht. In Noahs Fall damals ein Schiff. Bei Mose vor diesem roten Meer und dann öffnet es sich. Und der Raum der Rettung ist diesmal kein Ort, kein abgegrenzter Ort, sondern es ist ein Weg. Ein Weg durch den Tod, durch dieses todbringende Meer hindurch. Oder für ganz Israel, der Tempel, ein Ort, wo Gottes Rettung ist, wo Gottes Vergebung ist für die, die eigentlich vergehen. Wenn wir an Ostern denken, und das ist ja gar nicht lange her, da hat Gott genau so einen Raum auch für dich geschaffen. Am Karfreitag, am Karsamstag hat er diesen Raum geschaffen. Und dieser Raum ist kein Raum aus Stein. Und darum auch nicht begrenzt auf einen bestimmten Ort, sondern es ist eine Beziehung. Es ist eine Beziehung zu dem, der Ostersonntag von den Toten auferstanden ist, Jesus. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, mit diesem Jesus eine Beziehung einzugehen, eine Beziehung aufzunehmen und dann sich in diesem Raum, in diesem Ort der Rettung zu befinden. Wir hören weiter die nächsten Verse 2-4.
Dort betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort.
Wie gut, dass dieser schwache und angstgepeinigte Moment unter Wasser von Jona uns überliefert ist. Dass uns dieses Gebet gegeben ist. Vielleicht denkst du manchmal so in der Bibel, naja, da sind halt nur die starken Typen so unterwegs. Nein. Ganz offen wird über die Schwachheit und die Angst und die Not der Menschen gesprochen. Das ist kein Makel. Das ist nicht so, als ob das nicht dazugehört zum Glauben. Das ist Hollywood. Bibel bedeutet, du und deine Not, die kommt vor bei Gott. Und so geht das auch Jona. Ich glaube, an diesen Versen können wir etwas ganz, ganz Entscheidendes lernen über das Thema Glaube, Vertrauen. Vertrauen von uns Menschen zu Gott hin. Immer wieder treffe ich Menschen, die sagen, ich wünschte, ich hätte einen festen Glauben. So als ob es ein Talent oder eine Gabe wäre, so wie eine schöne Stimme, die jemand hat. Und ich habe sie leider nicht. Hat man halt Pech gehabt, das ist so ein Schicksalsding. Einige können halt glauben, andere können halt nicht glauben. Aber hier an diesem Text, in dieser Situation, lernen wir etwas ganz anderes. Glaube, das kommt durch das Gehen von Vertrauensschritten. Jona hätte sagen können, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Aber das tut er nicht. Er ist zwar verzweifelt, aber er schreit zu Gott. Er betete zum Herrn, zu seinem Gott, ich schrie zum Herrn, heißt es hier am Anfang. Du kannst das auch sagen. Du kannst natürlich sagen, ja, wenn es einen Gott gibt, ich weiß nicht. Und du kannst darüber viel reden. Aber Glaube ist auch für dich möglich. Aber es kostet etwas. Es kostet einen ersten Schritt des Vertrauens. Aber den kannst auch du gehen. Dafür braucht man kein Talent. Das ist kein Schicksal. Dafür braucht man auch keine Offenbarung, sondern es ist das Wagnis zu tun, Vertrauen in Gott zu wagen. Zu ihm zu rufen. Zu ihm zu schreien. Obwohl du noch nicht weißt, ob es ihn gibt oder nicht. Es braucht einen ersten Schritt von deiner Seite her, von meiner Seite her, einen ersten Schritt des Vertrauens auf Gott zu. Natürlich kannst du den Vorwurf erheben, naja, dann, um das tun zu können, da brauchst du schon Glauben. Und den habe ich ja nicht. Aber ich ermutige dich, Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir diesen ersten Schritt des Glaubens tun können. Ich ermutige dich auch, an deinem Zweifel an Gott zu zweifeln. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang vom Glauben. Aber wenn du dich da mal drauf einlässt, wirst du sehen, dass in deinem Gehirn sofort ein Abwägen stattfindet. Sofort wirst du dich fragen, okay, wenn ich das tun sollte, zu Gott zu rufen, an meinen Zweifel zu zweifeln und Vertrauen einfach mal zu wagen, dann müsste ich auch irgendwie bereit sein, wenn er denn da ist, wenn er denn tatsächlich Gott ist und lebendig ist, auch an ihn zu glauben, auch mit ihm zu leben. Und dann kann es sehr schnell sein, dass du vielleicht sagst, oh, zum Glück habe ich noch ein paar Zweifel, die sind vielleicht auch gar nicht so gut oder fundiert, aber egal, du hältst dich an ihn fest, du klammerst dich an ihn fest aus deiner Seele heraus, weil du diesen Schritt des Glaubens nicht tun möchtest. Ich möchte dich heute ermutigen, warte nicht. Warte nicht auf die große Offenbarung Gottes, sondern tu einen ersten Schritt des Vertrauens auf Gott zu. Zweifle deinen Zweifel an. Wage es, Gott anzureden. Jesus möchte dich locken. Matthäus 7, Vers 7, da steht, ruf mich an, so will ich dir antworten. Klopf an meine Tür, ich will sie dir auftun. Bitte, ich will dir geben. Das ist so ein bisschen wie Schwimmen. Du kannst lange als Nichtschwimmer vor so einem Schwimmbecken stehen. Und du kannst lange darüber philosophieren, ob das Wasser wohl in der Lage ist, Menschen zu tragen. Und du kannst dir immer wieder sagen, nein, nein, es gab Leute, die sind darin untergegangen. Und ganz ehrlich, es gibt ein paar Leute, die sterben auch so als Nichtschwimmer. Die sagen sich, das Wasser ist gefährlich, ich gehe da nicht rein, das trägt keine Menschen, es trägt auch nicht mich. Sie haben nie gewagt, ihren Zweifel am Wasser anzuzweifeln. Sie haben nie geschwommen. Das ist schade. Und Gott lädt dich ein. Wage einen ersten Schritt. Ruf ihn an. Sprich ihn an. Schrei ihn an. Nimm irgendwie Kontakt zu ihm auf, statt nur über ihn zu reden. Für Jona in diesem Fischbauch, da ist es ziemlich dunkel und kalt. Und er schreit. Er schreit, halte meine Hand. Halte meine Hand, Herr. Ich finde, für unsere Situation ist das ein gutes Gebet. Herr, halte meine Hand. Als ihm klar ist, wie hilflos er ist, wie tief er gesunken ist auf seiner Flucht vor Gott, halte meine Hand, Gott. Und das ruft er zu ihm. Es ist spannend, wie jetzt etwas passiert innerhalb von Jona in Bezug auf die Barmherzigkeit, auf die Gnade, auf das Herz, die Liebe Gottes. Vorher hat er das eigentlich gar nicht gebraucht, glaube ich, als Prophet mit Erfolg, hatte er so seinen Platz und er war sich selbst sicher. Aber jetzt passiert bei Jona etwas. Er öffnet sich. Er öffnet seinen Blick, er öffnet sein Herz für die Gnade, für die Güte Gottes. Und ich möchte das einmal deutlich machen. Sein Blick geht jetzt zum Herz Gottes in seiner Not. Wir hören die Verse 5 bis 8.
Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel.
Reicht Gottes Gnade, reicht Gottes Barmherzigkeit auch unter Wasser, auch zu einem störrischen Propheten? Ja, sie reicht. Und auch Jona lässt sich davon erreichen. Was ist eigentlich diese Gnade? Was ist eigentlich diese Barmherzigkeit, von der die Rede ist? Das ist eigentlich so etwas wie dabei zu sein in einem inneren Kreis, zu dem man unbedingt gehören möchte, ohne dass man das eigentlich verdient hat. Ohne dass dieser innere Kreis es tun muss. Ohne dass Gott es tun muss. Gnade, das heißt so viel wie, du gehörst dazu. Nicht, weil du es verdient hast, weil du besonders cool bist, besonders lustig, besonders leistungsstark, besonders dich heraushebst von dem Rest. Darum hast du es dir verdient. Nein, Gnade heißt, du hast es dir gar nicht verdient. Und es ist kein Zwang auf diesem inneren Kreis, wo du unbedingt hin möchtest, sondern sie tun es mit Freude. Das ist nicht so wie bei einem Preisausschreiben, wo du 2 Stunden in der VIP-Lounge mit einer Lieblingsband gewonnen hast. Sie sind vertraglich dazu verpflichtet, dich dort als Preisausschreiben-Gewinner irgendwie aufzunehmen, aber eigentlich bist du ihnen egal. Eigentlich bist du ihnen völlig egal und sie interessieren sich nicht für dich. Gnade, das ist sowas wie kosmische Gastfreundschaft, die du nicht erwartet hast. Dass Gott dir gastfreundlich ist, von ganzem Herzen, ohne dass du es verdient hast. Meine Töchter, die gucken jetzt gerade nochmal so Voice Kids, heißt das, glaube ich. Genau, Voice Kids. Und es ist so bitter, oder? Wenn da diese kleinen Kinder dann singen und sich niemand umdreht. Sich niemand umdreht für sie. Oder wenn sie darauf so hoffen und so fiebern, dass sich jemand umdreht und sie in ihr Team nimmt. Und wie abhängig sie eigentlich davon sind, ob sich der innere Kreis öffnet und sie dazugehören dürfen oder nicht. Okay, sie können es sich verdienen, wenn sie wirklich gut sind und talentiert sind. Das ist eigentlich so, wie unsere Welt funktioniert. Gnade funktioniert anders. Dass Gott sich für dich umdreht, schon bevor du den ersten Ton gesungen hast. In Bezug auf Gnade gibt es bei einigen Menschen ein Problem darin, dass sie ihre eigene Situation, die Sünde, das Getrenntsein, die Armut, die sie eigentlich haben, nicht besonders als schwerwiegend ansehen. Gott ist gut und so, aber sie sind auch gut. Sie sind immerhin besser als so viele andere, die auch noch in die Kirche laufen. Das ist so wie jemand, der arm ist und dann kommt jemand vorbei und der möchte ihm was schenken und dann sagt der Arme, nee, ich bin reich. Ich bin mega reich, ich brauche das gar nicht. Und das Geschenk geht an ihm vorüber. So sind einige Menschen und darum kann Gnade ihnen nicht geschenkt werden, Gottes Zuwendung sie nicht erreichen. Das Problem von anderen Menschen ist eher, dass sie eine sehr leichte Sicht oder sozusagen das, was Gott tun kann, was das Herz Gottes ist, dass sie diesem Gott nicht viel zutrauen. Dass sie sich sagen, naja, Gott, ja, okay, also ich will ihm nicht so viel Ärger machen. Ich möchte mich zusammenreißen, dass ich besonders gut bin, dass er nicht auch noch mit mir sich beschäftigen muss. Dass er seine Vergebung oder seine Güte nicht auch noch auf mich hin vergeuden muss, sind doch so viele andere da, die das eigentlich brauchen. Auch mit dieser Haltung entsteht zwischen Gnade, Gottes Gnade und dir keine Verbindung. Aber da, wo die tiefe Erkenntnis über deine Verlorenheit mit der Größe der Güte Gottes zusammenkommt, da ist eine Explosion. Da ist Gottes Gnade mit einem Volltreffer gelandet. Und das ist das, glaube ich, was bei Jona hier im Fischbauch passiert. Er erkennt, wie verloren ist und er erkennt, wie groß Gott ist. Und das, boom, das kommt hier zusammen und es ist unverdient. Und Gott muss es nicht tun, aber es passiert doch. Ein Beispiel, wie das vielleicht noch deutlich werden kann, ist, stell dir vor, du hast einen ziemlich miesen Nachbarn, der hört immer mega laut Musik. Und wenn du ihn anrufst oder wenn du an die Tür höflich anklopfst und sagst, ob er mal die Musik vielleicht leiser machen kann, du willst lernen für dein Abitur oder so, und dann sagt er, ja, alles klar. Und dann dreht er die Musik erstmal so richtig auf. Nächsten Tag später, du willst ein bisschen Musik hören und sofort hat er die Polizei angerufen und sie steht vor der Tür und bittet dich, die Musik leiser zu machen. Stell dir vor, du hast so einen Nachbarn. Und jetzt stell dir vor, es ist Corona. Jetzt stell dir vor, dieser Nachbar ist infiziert, muss 14 Tage in Quarantäne und kann nicht raus. Wisst ihr, was Gnade dann ist? Wenn du an seine Tür gehst und ihn fragst, ob er Hilfe braucht. Er hat es nicht verdient und du musst es nicht tun. Aber das wäre Gnade. Willst du wissen für dich persönlich, ob Gnade bei dir angekommen ist? Wenn du das für dich persönlich wissen willst, dann gibt es einen guten Test. Nämlich die Frage, wie blickst du auf Menschen herab? Oder wie blickst du überhaupt auf Menschen, die irgendwie so nicht zum inneren Kreis gehören? Blickst du arrogant auf sie herab, die vielleicht moralisch oder religiös nicht so leben, wie es sein soll? Blickst du von oben auf sie herab? Dann bist du noch wie Jona mit dem umgedrehten Sessel. Aber wenn Gnade dich erreicht hat, dann setzt du dich nicht mehr außerhalb von denen, die Gottes Gnade brauchen, sondern dann platzierst du dich mit allen anderen zusammen, egal wie verloren oder wie komisch oder wie seltsam oder wie gottlos oder wie unreligiös oder moralisch verwerflich sie sind, dann setzt du dich mit ihnen an den Ort der Gnade. Und das möchte ich hier jetzt deutlich machen. Wir hören die nächsten Verse.
Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ihr doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir, Gott, finden kann.
Okay, der Vers, der bringt einen ein bisschen erstmal so aus dem Konzept, oder? Also wenn du andere Götter hast, dann kannst du damit die Gnade Gottes verspielen. Dann kann die Gnade Gottes dich offensichtlich irgendwie nicht erreichen. Was sind denn andere Götter? Es könnte zum Beispiel Selbstgerechtigkeit sein. Es könnte dein Denken sein, ich verdiene es, dass Gott mich gut behandelt. Denn ich bin schließlich auch gut. Das kann so eine Art Götze sein. Du selbst sorgst für deine Gerechtigkeit. Dann brauchst du Gottes Gnade nicht mehr. Dann bist du autark, dann bist du autonom. Dann bist du von dieser Güte abgetrennt, dann gibst du sie dir selber. Ein anderer Götze kann sein, ich bin besser als andere, moralisch. Ich habe dazu mal ein gutes Beispiel gehört, das ist sozusagen so, als ob zwei Leute nebeneinander stehen. Oben ist der Mond und dann gibt es jemanden, der kann 50 Zentimeter hochspringen und dann gibt es jemanden, der kann 1 Meter hochspringen. Natürlich ist er dem Mond dann etwas näher. Aber es ist noch eine unendliche Distanz. Und dies könnte man jetzt mal beziehen auf das Verhältnis zwischen dir und Gott. Ob du nur noch ein bisschen höher springst, moralisch vielleicht ein bisschen besser bist, es reicht nicht. Du selbst kannst dir diese Gnade nicht verdienen. Sie ist unverdient und Gott kannst du dazu nicht zwingen. Er muss es freiwillig tun. Es könnte auch so ein anderer Götze sein, ich habe so ein schweres Leben, ich habe so schwere Schicksalsschläge, obwohl ich eigentlich gar nicht so schlecht bin. Also habe ich bei Gott was gut. Gott schuldet mir was. Er muss doch irgendwie wenigstens meine Gebete erhören oder ich muss doch irgendwie wenigstens in den Himmel kommen auf die Art und Weise. Gott schuldet mir. Das ist ein Götze. Das ist so ein Ersatzgott, dass Gott dir etwas schuldet. Und solange du das fühlst, Gott schuldet mir, hat Gnade keine Chance. Hat Gottes Herz keine Chance, dich zu erreichen. Solange sitzt du alleine in diesem Sessel hier vorne und Gott will dich erreichen, will mit seiner Liebe dich beschenken, aber du bist nicht offen dafür, denn du machst das ja selber und du hast es ja selber drauf. Was macht man mit solchen Götzen? Paulus sagt das mal bei den Galatern, als ihm das aufgeht, sagt, Leute, weg damit, zerstört sie. Und ich denke, das gilt auch für uns. Wenn du sowas merkst, entlarv sie und schmeiß sie weg. Die kommen zwar immer mal wieder und diese Gedanken kommen immer wieder auf und man geht immer mal wieder in diese Richtung, aber wenn sie einmal erkannt sind und immer wieder erkannt sind, kannst du immer weiter dein Herz öffnen, dass Gottes Gnade ganz und gar dich umfangen kann. Fromm kann das manchmal auch so aussehen, dass du sagst, ja, ich glaube an Jesus und mein Schwiegervater hat das immer so schön gesagt. Das sind dann die Superfrommen. Jesus und Punkt, Punkt, Punkt. Also klar, Jesus, aber dann noch nicht rauchen. Aber dann noch auf keinen Fall irgendwie homosexuell empfinden. Auf keinen Fall dies oder jenes tun. Jesus und Punkt, Punkt, Punkt. Gnade ist einfach nur dieser Rettungsort, Jesus. Und da kommt kein und da kommt kein Punkt, Punkt, Punkt. Ihm kannst du dich anvertrauen. Wir hören jetzt die letzten beiden Verse.
Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien.
Gott ist angekommen. Jona hat sich eingereiht in die Reihe derer, die Gottes Gnade bedürfen. Er ist nicht mehr autark hier vorne, sondern er ist ein Bedürftiger. Und die Gnade Gottes ist angekommen und bam, das hat getroffen. Und jetzt ist er bereit. Jetzt ist er bereit für den Auftrag, für das, was Gott noch geplant hat mit ihm. Und er macht sich auf den Weg und er singt ein Lob- und Danklied auf dem Weg.